Und während dieser Zeit ein Reden Gottes bekommen, das für uns als Gemeinde relevant ist, dann gebe ich jetzt noch die Gelegenheit, kurz aufzustehen, es zu sagen. Ich möchte das nicht verpassen, wenn Gott noch was hineinlegen möchte durch dich. Wenn nicht, Margret, komm zu mir. Ich halte wieder das Mikro und du sprichst.
Selber halten, aber vielen Dank. Also ich hatte letzte Woche ein Bild gehabt, und zwar, dass der Löwe von Juda im Prinzip da liegt und einfach wartet, was in dieser Gemeinde passiert. Und er wird wirklich aufpassen, was passiert, um dann rauszufinden, ob er sein mächtiges Brüllen hören lässt. Das war der Eindruck von letzte Woche, und diese Woche habe ich einfach den Eindruck gehabt, dass so wie Wägen, also dass irgendwelche Leute dazukommen in Wägen, die Unterstützer sind. Also es waren jetzt keine Kampfwägen oder so, aber es waren irgendwelche Wägen mit Personen, Engeln, was auch immer, die uns beistehen werden.
Wollte ich noch sagen. Vielen Dank, Margret, das hört sich spannend an. Was hat Gott vor? Für alle, die letzten Sonntag nicht da sein konnten oder vielleicht zum ersten Mal da sind heute, wir beschäftigen uns jetzt in einer monatelangen Reihe mit der Aussage aus dem Buch Esther, Kapitel 4, Vers 14, berufen für eine Zeit wie diese. Und es geht uns einfach darum, dieses Jahr Entdeckungen zu machen, ganz persönlich, wie auch als ganze Gemeinde. Wofür hat Gott mich berufen in einer Zeit wie dieser? Letzten Sonntag habe ich meine Möglichkeiten als Pastor einfach ganz frech genutzt. Ich bin vor dem Lobpreis hier vorne gestanden, habe eine Ankündigung gemacht und gleich ein Zeugnis hinterher. Und ich wollte mich auch nicht bremsen. Ich habe einfach begeistert etwas erzählt, was ich die Woche davor erlebt habe. Das war die Woche von der Allianzgebetswoche, wenn ihr euch entsinnt. Die war richtig stark. Aber ich habe drei Dinge erzählt, ganz, ganz kurz. Donnerstagabends war ich hier mit dem Team auf der Straße auf Schatzsuche, habe mit Menschen über Jesus geredet. Freitags war ich in Huchenfeld auf dem Friedhof und habe eine Trauerfeier begleitet mit einer Predigt. Und auf dem Friedhof predigen ist Evangelisation. Samstags war ich mit der Christine in Würm für ein Wohnzimmerkonzert und wir hatten die Möglichkeit, Ansagen zu machen. Und die waren auch Evangelium. Und was ich damit sagen will, jetzt am Anfang dieser Predigt, das waren für mich ganz starke Zeiten. Ob es auf der Straße war, ob in der Kapelle des Friedhofs oder im Wohnzimmer in Würm. Denn ich weiß eins, ich habe da voll in meiner Berufung gelebt. Und wenn ich dann weiß, ich bin jetzt genau am richtigen Platz, zur richtigen Zeit, und Gott gebraucht das jetzt, um anderen Menschen etwas weiterzugeben, dann weiß ich habe meine Zeit nicht vergeudet, sondern ich habe in dieser Zeit, in der ich jetzt lebe, genau das Richtige getan. Und das ist mein großer Wunsch, das ist unser großer Wunsch von der Ältestenschaft hier in der Gemeinde, dass wir am Ende des Jahres mit diesem Satz berufen zu sein für eine Zeit wie diese, Entdeckungen gemacht haben, die unser Leben verändern, die unseren Umgang mit der Zeit neu prägen. Und deshalb stehe ich voll und ganz hinter dem, was die Miriam letzten Sonntag gepredigt hat. Sie hat gesagt am Ende, es werden nicht einfach nur Predigten sein, wo ihr euch hinterher so richtig gestreichelt fühlt und wohlfühlt, sondern es werden immer wieder Predigten sein, die euch auch, die dich auch persönlich herausfordern, Entscheidungen zu treffen, Veränderungen in deinem Leben anzustreben und zu sagen, Gott, ich will genau da sein, wo du mich haben möchtest. So viel schicke ich mal voraus, weil mir das einfach, ich dachte, da habe ich im Grunde genommen ein Zeugnis gesagt, worum es geht. Ich lebte in meiner Berufung und die Zeit, die ich dafür eingesetzt habe, die Zeit, in der ich das getan habe, war genau die richtige. Berufen für eine Zeit wie diese. Miriam hat so schön über die Esther gepredigt. Ich will nur kurz in Erinnerung rufen. Esther, ein jüdisches Mädchen, die eigentlich Hadassah geheißen hatte, war mit Teilen ihrer Familie und anderen Juden in Persien in der Fremde. Und in diesem Reich in Persien gab es einen König, einen Herrscher, Ahasveros, der an der Spitze seines Harems eine Frau hatte, die Vashti. Und die Vashti, die hat sich eine Palastrevolution angezettelt, die war ungehorsam, wurde dann abgesetzt und es wurde eine neue Königin gesucht. Unter den vielen Mädchen, die zum Ahasveros gebracht wurden, war unter anderem die Hadassah, die sich aber nicht als Jüdin zu erkennen gab, sondern mit dem Namen Esther in Erscheinung getreten ist. Sie wurde schließlich von dem Ahasveros als neue Königin ausgewählt und gekrönt. Und war nun an seiner Seite. Und im Hintergrund liest man im Buch Esther, dass es ganz eng wurde für das Volk der Juden. Für alle Juden im ganzen Persischen Reich wurde es ganz eng, denn da gab es einen Widersacher, einen Mann namens Haman, der sich zum Ziel gesetzt hat, alle Juden zu vernichten, einen großen Holocaust durchzuführen. Und er hat den etwas naiven und gleichgültigen König Ahasveros letztlich um den Finger gewickelt und dazu gebracht, ein Dekret zu unterschreiben. Ein Gesetz wurde erlassen, um an einem Tag in allen Orten des Persischen Reiches alle Juden zu töten. Und der nahe Verwandte von Esther, alias Hadassah, der Mardochai, hat ihr gesagt, wenn du dich jetzt versteckst und nicht für dein Volk verwendest, denke nicht, dass es dich nicht treffen könnte. Gott wird von anderer Seite Hilfe schaffen können, aber du und deine Familie werdet ausgelöscht. Könnte es nicht sein, dass Gott dich genau für diese Zeit in die Königswürde gebracht hat? Das ist der Hintergrund dessen, woraus wir diesen Satz abgeleitet haben, berufen. Für eine Zeit wie diese. Nochmal diesen Bibelvers in korrekter Form. Denn wenn du in dieser Zeit tatsächlich schweigen solltest, wird den Juden Befreiung und Rettung von anderer Seite erstehen. Du aber und deine Familie, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königswürde gelangt bist. Mir blieb etliches im Gedächtnis haften von deiner Predigt, Miriam. Ein Satz hat aber besonders bei mir eingeschlagen. Entschuldigung, jeder hat so seine eigenen Sätze, die besonders ankommen. Und dieser Satz war abgeleitet von dem Beispiel mit der Reise von Bielefeld nach Berlin. Ob Auto 5,5 bis 15 Stunden unterwegs sein oder ICE 2,5 Stunden. Ich glaube, mit der Maxime, Autofahren ist letztlich teurer an Geld und Zeit als Zugfahren. Gewisse Relativität vielleicht mit dem Preis, aber der Satz, den du gesagt hast, war: Meine Zeit ist mir mehr wert als mein Geld. Und deshalb steige ich jetzt lieber im ICE ein und zahle von vornherein diesen Preis, bin aber dafür in 2,5 Stunden am Ziel. Und da habe ich gedacht, da hat sie aber recht. Das würde ich auch machen. Meine Zeit ist mir auch wichtiger als mein Geld. Man sagt ja, Zeit ist Geld, gell? Zeit ist Geld, sagt man so. Meine Zeit ist mir mehr wert als mein Geld. Ihr habt alle einen Terminkalender, stimmt das? Habt ihr den dabei? Manche führen ihren Terminkalender ja nicht mehr wie ich analog in so einem kleinen Heftchen. Da bin ich ja schon altmodisch, das weiß ich. Die meisten von euch, die tippen es immer gleich ins Handy ein. Nicht rausholen, das mache nur ich. Und füllen so ihren Terminkalender mit Terminen. Macht ihr auch, gell? Wollt ja wissen, was wann dran ist. Da hat mal ein Mann namens Reinhold Rute, meine ich, folgenden Satz gesagt: Ein erfüllter Terminkalender ist noch lange kein erfülltes Leben. Ein voller Terminkalender ist noch lange kein erfülltes Leben. Und wenn wir nach dieser Maxime fragen, berufen für eine Zeit wie diese, wofür hat mich Gott eigentlich berufen? Was möchte Gott mit mir tun? Wie möchte er meinen Terminkalender eigentlich füllen? Und mit was? Dem gehen wir auf die Spur. Und ich wünsche euch so sehr diese Erfahrung, die mich so erfüllt hat, dass ich letzten Sonntag nicht zu bremsen war. Dass ihr erlebt, ganz persönlich und wir als ganze Gemeinde, ich tue jetzt wirklich das, wozu Gott mich berufen hat, wozu er uns berufen hat, in einer Zeit wie dieser. Miriam hat letzten Sonntag so eine Grundlagenpredigt gehalten und den Schwerpunkt dieses Satzes auf Berufung gelegt. Ich darf heute die zweite Grundsatzpredigt halten und werde den Schwerpunkt auf die Zeit legen. Eine Zeit wie diese. Jeder hat so seine Gedanken, die ihn da umtreiben. Esther war zur Königswürde gelangt. Und das war kein Zufall. Das war Gottes Plan. Und der Fokus lag nicht auf ihrer Schönheit. Claudia Schiffer hat sie in den Schatten gestellt. Die Esther war schöner. Aber der Fokus lag nicht auf ihrer Schönheit. Der Fokus lag auch nicht darauf, dass sie so ein angenehmes Wesen hatte, dass die Leute gern mit ihr zusammen waren, einschließlich vor allem des Königs. Der Fokus lag darauf, dass sie im entscheidenden Moment das Richtige mit ihrem Leben angefangen hat. Es kommt jetzt alles auf Esther an. Übernimmt sie die Verantwortung, in die sie ganz offensichtlich von Gott gestellt worden ist? Ihr wisst ja, wie eine Lupe funktioniert. Wenn man die in die Sonne hält, bündelt sie das Licht auf einen Punkt. Habe ich als Junge immer versucht, so ein bisschen Papier zu zünfeln. Und wie eine Lupe das Licht bündelt und auf einen Punkt richtet, so bekommt ihr ganzes Leben jetzt an diesem Tag den eigentlichen Sinn. Da wird es vollkommen fokussiert. Jetzt ist der Zeitpunkt, eine mutige Entscheidung zu treffen, alles auf eine Karte zu setzen, mit allen Konsequenzen. Und das hat sie getan. Mit dem Satz, komme ich um, dann komme ich um. Jetzt gilt's. Ich bin bereit. Und das ist die Frage an dich und mich. Sind wir das? Esther hat nicht geschwiegen. Sie hat zum richtigen Zeitpunkt gehandelt. Und wir haben vor, in diesem Jahr noch viel tiefer in die Bedeutung von dem Begriff Berufung oder dem Begriff Zeit vorzudringen. Aber ein paar grundsätzliche Bemerkungen möchte ich heute euch schon mit auf den Weg zum Nachdenken geben, als Anregung, wie will ich das eigentlich leben? Eine Zeit wie diese, da schicke ich einfach mal den ersten Punkt voraus, das ist immer der Augenblick der Gegenwart. Eine Zeit wie diese ist immer der jetzige Augenblick, die Gegenwart. Egal wie lange du schon auf dieser Erde lebst, wie viele Jahre, Monate, Tage, Stunden, Minuten und Sekunden bereits vergangen sind, diese Zeit ist vergangen. Jetzt merke ich, was ich vergessen habe. Ein Kennzeichen der älter werdenden Pastoren ist, dass sie mal was vergessen. Ich habe von meiner Cousine zu dem 60. Geburtstag ein Instrument bekommen, das hätte ich jetzt gerne hier auf den Glastisch gestellt. Eine wunderschöne Sanduhr. Und wenn die abläuft, ist eine Stunde rum. So lange habe ich jetzt nicht vor zu predigen, aber es sollte einfach demonstrieren, die Zeit läuft ab. Und sie ist nicht wiederholbar. Sie steht nicht mehr zur Verfügung. Das, was schon hinter dir liegt, ist vorbei. Es bleibt Vergangenheit. Da kannst du nichts mehr damit anfangen. Und ganz egal, welche Zukunftspläne du hast, welche Träume du noch verwirklichen möchtest, welche Termine du schon vereinbart hast, diese Zeit ist noch nicht gekommen. Du kannst nicht mal eben heute vom Gottesdienst aus in die Zukunft reisen und schon mal ausprobieren, wie das ist. Geht nicht. Auch die Zukunft ist nicht verfügbar. Wir wissen nicht mal, was morgen erst passieren wird. Welche Katastrophen, welche Kriege oder Krankheiten, welche Entdeckungen und Möglichkeiten morgen bekannt werden. Eine Zeit wie diese, das ist immer der Augenblick jetzt, die Gegenwart. Immer jetzt. Eine Zeit wie diese. Da möchte ich einen zweiten Punkt klären. Das betrifft auch immer unsere gegenwärtige Lebenssituation. Deine und meine gegenwärtige Lebenssituation. Es ist ein Unterschied, ob ich 17 oder 18 Da ist ein 19-jähriges Geburtstagskind unter uns. Herzlichen Glückwunsch. Egal, ob ich 18, 19 bin, ob ich 35 bin, haben wir einige in dem Alter, oder 50 oder 60, spielt keine Rolle. Romano Guardini, ein Kulturphilosoph, hat in seinem Buch Die Lebensalter 6 Lebenskrisen beschrieben. Ich habe das früher mal in der Predigt erwähnt, da hat jemand kommentiert, was, nur so wenige? Aber 6 hat er herausgearbeitet, durch die wir als Menschen auf jeden Fall gehen, um von einem Lebensalter in das nächste zu gelangen. Und er definiert dann, dass diese Lebenskrisen gleichzeitig Chancen sind, um mündig zu werden, Verantwortung zu übernehmen im Leben. Aber die Gefahr liegt auch, dass man in diesen Krisen auch scheitern kann, dass wir resignieren vor den Herausforderungen, andere verantwortlich machen für unser Leben und eben unmündige Menschen bleiben. Die erste Krise, durch die jeder Mensch geht, das ist die Geburt. Das ist die erste Loslösung von der Mutter in eine neue Welt. Und die gute Nachricht ist, diese Schwelle haben wir alle schon hinter uns gebracht. Schwieriger kann es nicht werden. Das ist auch eine gute Nachricht. Die zweite Krise findet in der Pubertät statt. Da fragen wir uns, wer bin ich? Und die wichtigste Frage ist dann, was ist meine Identität? Was will ich und was kann ich? Diese Herausforderung liegt in dieser Krise eben darin, mündig zu werden, erwachsen zu werden. Und dann kommt die dritte Krise um die 30 herum. Da will man etwas Bleibendes bauen, eine Karriere beginnen, den Platz in der Welt finden und wissen, wo das Ganze denn hingeht. Und auch hier wird die Berufungsfrage neu gestellt. Und da fragt diese Frage nach der Berufung, worauf ich mich konzentrieren will, wie ich das Beste in den nächsten Jahren herausholen kann. Dann kommt die vierte Krise. Das ist die allseits bekannte Midlife-Crisis. Schon gehört. Passiert so um die 45 herum. Da kommt die Angst auf, alt zu werden, womöglich auf das Abstellgleis zu geraten. Aber jeder Mensch ist dazu geschaffen, weiterzugehen und neue Ebenen der Verantwortung auf sich zu nehmen. Die Berufungsfrage lautet dann in diesem Lebensalter, was ist mein Platz und meine Verantwortung in unserer Gesellschaft? Wie werde ich mein Lebenswerk jetzt vollenden und mit Kraft und Autorität sogar noch weiterentwickeln, damit ich vielen Menschen damit diene? Bei den alten Griechen interessanterweise durfte man erst mit über 50 Jahren in die Politik einsteigen, damit die Gesellschaft sicher sein konnte, dass dieser Mensch seine eigenen Lebenskrisen positiv bewältigt hatte, bevor man ihn auf den Rest der Menschheit loslässt. Interessant, gell? Und dann kommt die nächste Lebenskrise so um die 65 herum. Ich lebe quasi auf die nächste Krise zu. Hier muss ich loslassen lernen. Mein Lebenswerk auf jemand anderen übertragen. Das Altwerden als Chance entdecken und nicht aus Angst resignieren. Die Berufungsfrage ist hier, was ist meine neue Aufgabe, meine neue Berufung? Wie kann ich meine Verantwortung ausleben? Wie kann ich als Mentor für andere da sein? Wie kann ich vielleicht sogar Wächter sein in unserer Gesellschaft, der die Verbindung herstellt zwischen der Ewigkeit und dem Heute? Wie kann ich dein Zuhause bauen? Und dann die, so Romano Guardini, die letzte Krise, die sechste Krise, das Sterben. Wie die Geburt ist auch dies eine Krise, die absolut sicher geschieht, die wir auf jeden Fall erleben werden. Ich nehme in dieser Zeit Abschied von dem, was bisher war, und finde den Einstieg in die Ewigkeit. Spätestens hier wird ganz klar werden, wie ich mein Leben gestaltet habe. Bei unserem Jahresthema Berufen für eine Zeit wie diese, ganz ehrlich, begeistert mich die Tatsache, dass wir miteinander und mit Gott unser Leben gestalten können. Wir können drangehen in unseren unterschiedlichen Lebensphasen und Krisen unsere jeweilige Berufungsfrage zu beantworten. Jetzt haben wir den Zeitpunkt, die Gegenwart. Eine Zeit wie diese ist immer jetzt. heute so er seine Stimme hört, sagt mal der Hebräerbrief. Es geht ums Heute, es geht ums Jetzt. Aber wir haben jetzt gerade festgestellt, wir leben in unterschiedlichen Lebensaltern, in unterschiedlichen Lebenssituationen. Und da stellt sich diese Frage immer wieder neu. Aber wir leben auch in einer Zeit, wie sie noch nie auf der Erde war. In einer Gesellschaft, wie es sie so noch nie auf dieser Erde gab. Esther lebte in der Antike und hatte ein anderes Umfeld, als wir es heute in der sogenannten Postmoderne haben. Man glaubte damals an viele Götter und die absoluten Machthaber ließen sich göttlich verehren. Und zusätzlich lebte Esther in der jüdischen Diaspora, weil das jüdische Volk unter anderem eben auch in Persien verschleppt war. In welcher Zeit leben wir denn heute? Ich kann das auch aus der Zeit heraus nicht heute ausbreiten. Was ist Postmoderne? Nur ein kleines Beispiel. In meiner Jugendzeit war die Moderne noch sehr prägend, die Wissenschaftsgläubigkeit sehr hoch und die Halbgötter in Weiß haben gesagt, was ist und was nicht ist. Wenn ich da auf die Straße gegangen bin, um mit Menschen über Jesus zu reden, und ich habe gesagt, ich glaube an Jesus Christus, dann haben die Leute geantwortet, ich glaube nur, was ich sehe. Sehr kognitiv, sehr kopfgeprägt und sehr wissenschaftsgläubig. Wenn ich heute auf die Straße gehe, um mit Menschen über Jesus zu reden, ich sage, ich glaube an Jesus, und dann sagt der andere, jo, ich bin Hindu. Ich glaube an Buddha. Und weiß der Geier was. Die Leute sind ja bereit, alles Mögliche zu glauben. Wenn man da anfängt, mal ins Gespräch zu kommen, erschrickt man derart. Und das ist die Postmoderne. Und das hat die Gesellschaft geprägt. Und da gibt es noch so viel mehr darüber zu sagen, was aber jetzt heute Morgen keinen Raum hat. Heute in unserer Zeit sind wir im nachchristlichen Zeitalter angekommen. Wir sind nicht mehr das christliche Abendland. Das atheistische Weltbild bestimmt auf der Straße. Heute bekommen wir einen Pluralismus von Glauben und Philosophie. Jeder strickt sich zusammen, was er so denkt. Francis Schaeffer, leider schon lange verstorben, hat ein Buch geschrieben. Wie können wir denn leben in unserer Gegenwart? Und in diesem Buch ist nur eine Aussage, die ich jetzt mal hochhalte. Durch die Tatsache, dass Kultur und Gesellschaft, wie wir sie heute erleben, nicht mehr wie einst auf dem christlichen Gedankengut beruhen. Stichwort Grundgesetz. Gott sei Dank haben wir es noch. Aber wir wissen, wie schnell sich Gesetze heute verändern lassen. Und Francis Schaeffer sagte, durch die Tatsache, dass Kultur und Gesellschaft nicht mehr wie einst auf dem christlichen Gedankengut beruhen, sind wir nicht der Verpflichtung enthoben, unsere Stimme dagegen zu erheben. Also Gemeinde, Jesu, soll nicht dazu schweigen, wie die Gesellschaft sich schleichend und manchmal schnell verändert und wegbewegt von der Grundlage der Heiligen Schrift. Seit Jesus Christus, und damit möchte ich diesen Part, eine Zeit wie diese langsam schließen, seit Jesus Christus auferstanden ist, und an Himmelfahrt feiern wir es immer wieder, dass er auch aufgefahren ist wie in diese Dimension Himmel, aus der er gekommen war auf die Erde. Seitdem er dort zurück ist, warten wir als Kinder Gottes auf ein großes Ereignis. Und darüber können wir nicht aufhören zu reden. Darüber reden wir jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern. Es wurde eingesetzt, damit wir uns immer erinnern, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, bis er kommt. Er kommt wieder. Und darum ist seit der Zeit der Apostel für uns, wenn wir nach Fragen und Bedeutung der Zeit fragen, Endzeit. Es ist Endzeit. Eine Zeit, in der wir als Kinder Gottes warten, dass Jesus wiederkommt. Und die Zeit läuft. Und ich möchte euch heute Morgen zum Abschluss der Predigt ein paar persönliche Fragen stellen. Ihr merkt, dass es ja insgesamt ein sehr komplexes, aber alltagsrelevantes Thema ist. das wir nicht an zwei Sonntagen mal eben abhandeln können. Das reißt das Thema ja nur an. Und dennoch bleiben für uns heute einige Fragen, die gebe ich dir mit nach Haus. Und die sollen uns weiter beschäftigen. Kennst du die Berufung Gottes für dein Leben? Weißt du, was er mit dir tun möchte? Welche Gaben der Heilige Geist in dein Leben gegeben hat? Damit du dich dran freust. Und damit du sie einsetzt. Weißt du, was Gott mit dir möchte? Das eine ist ja, es nicht zu wissen. Das andere ist es, zu wissen. Und wieder das andere ist es, lebe ich auch damit. Was machst du heute mit deiner Lebenszeit, mit deiner Lebensphase? Was für eine Berufung hat Gott jetzt mit dir? Und wo muss das vielleicht neu geklärt werden? In welche Verantwortung stellt Gott dich an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, in deiner Großfamilie, Kleinfamilie, ganz egal. In welche Verantwortung stellt Gott dich? Denn du bist berufen für eine Zeit wie diese. Ich habe mir vor ein, zwei Jahren diese Frage ganz neu gestellt. Was hat Gott mit mir in meiner Lebensphase in den letzten Jahren, die ich beruflich als Pastor unterwegs bin, eigentlich noch vor? So in etwa habe ich diese Frage an Gott gestellt. Und dann kamen die Impulse durch prophetisches Gebet. Unter anderem bin ich vermehrt jetzt auf der Straße unterwegs, um mit Menschen über Jesus zu reden, weil da der Impuls ganz stark war, das ist es. Und wenn man Gott so eine Frage stellt, Gott, was hast du mit mir jetzt vor? Dann musst du damit rechnen, dass Gott antwortet. Und wenn er das tut, dann wird es spannend. Dann kommt es auf dich an, wirst du das auch tun? Die Esther hat quasi durch ihren Onkel Mardochai gehört, jetzt ist die Zeit, versteck dich nicht. Kann es nicht sein, dass Gott dich genau deshalb jetzt zur Königswürde hat kommen lassen? Kann es nicht sein, dass Gott dich und dich genau jetzt berufen hat, für eine Zeit wie diese, um zu handeln? Und ich lade dich ein, lass dich doch drauf ein. Frag Gott doch danach. Was hast du mit mir vor? Was hat Gott mit uns vor? Und was willst du heute festmachen? Was ist dein nächster Schritt? Amen.